Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem Gewalt an Minderjährigen sowie Suizid, sexuelle Gewalt und Mord an Erwachsenen. An einem Dienstagnachmittag 1988 erblickten zwei Beamte der französischen Gendarmerie ein verdächtiges Fahrzeug. Sie befanden sich gerade auf Streife, als der hellgrüne VW-Bus, welcher widerrechtlich am Straßenrand abgestellt war, ihre Aufmerksamkeit erregte. Die beiden entschieden, nach dem Rechten zu sehen und klopften schließlich an die Tür des Fahrzeugs, dessen Innenraum mit Gardinen vor neugierigen Blicken geschützt war. Der Mann, welcher schließlich öffnete und seinen Kopf aus dem Bus streckte, war sichtlich nervös. Schweiß perlte ihm von der Stirn und er weigerte sich zunächst, Angaben zu seiner Person zu machen. Als einer der Beamten einen Blick ins Fahrzeuginnere riskierte, bemerkte er eine zweite Person, welche offenbar gefesselt unter einer Decke im hinteren Teil des Wagens lag und verzweifelt versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Und damit herzlich willkommen zur 19. Folge Tod und Sünde. Ich möchte heute direkt mit einer guten Nachricht starten, und zwar wird TUS ab sofort wieder alle 2 statt 3 Wochen erscheinen. So langsam wird das Wetter besser und ich freue mich schon drauf, in der Sonne an den kommenden Folgen zu arbeiten. Heute reisen wir aber zunächst gemeinsam nach Frankreich, denn auch unsere Nachbarn haben so ihre Erfahrungen mit Serienmördern machen müssen. Pierre Chanal war einer von ihnen und erst die im Intro beschriebene Polizeikontrolle brachte die Behörden auf die Spur des Mannes, dessen Geschichte mit seiner Verhaftung jedoch noch nicht enden sollte. Wie bereits in anderen Folgen zuvor bitte ich um Nachsicht, sollte ich Namen oder Orte falsch aussprechen. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, dort versorge ich euch mit Bildern und Zusatzinfos zu den einzelnen Fällen. Den Link dazu findet ihr wie gewohnt in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Ich würde mich außerdem sehr über eine positive Bewertung freuen, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Besten Dank. In der französischen Stadt Saint-Étienne, rund 50 Kilometer südwestlich von Lyon, erblickte Pierre Chanal am 18. November 1946 das Licht der Welt. Gemeinsam mit seinen 15 Geschwistern wuchs er in einem rauen Umfeld auf. Der Familienvater soll ein alkoholkranker Tyrann, sowohl Gebrüll als auch körperliche Züchtigungen die Regel gewesen sein. Ob Pierre selbst auch Opfer von häuslicher Gewalt wurde, kann nicht genau gesagt werden. Zweifellos musste er sie jedoch bezeugen. Generell kann man nur wenig mit Gewissheit über Pierres Kindheit sagen. Freunde habe er keine gehabt. Er galt als verschlossen und in sich gekehrt. Nicht selten zog er sich für mehrere Stunden in eine kleine Gartenhütte hinter dem Haus zurück und genoss dort die Ruhe und Einsamkeit. Durch das dicke Holz drang die wütende Stimme seines Vaters nur noch dumpf an die Ohren des Jungen. Die finanziellen Mittel der Großfamilie waren begrenzt, beide Elternteile gnadenlos überfordert und schließlich nahmen sie Pierre von der Schule und schickten ihn stattdessen in ein örtliches Stahlwerk, um dort zu arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt war der introvertierte Knirps gerade einmal 10 Jahre alt. Mit 16 ging er schließlich zum Militär. Bereits die Grundausbildung gefiel dem Teenager, die Tage hatten Struktur und der junge Mann sowohl wieder Kontakt zu Gleichaltrigen als auch Ruhe vor seinem prügelnden Vater. Und so entschied Pierre Chanal, dass die französische Armee ab sofort seine neue Familie sein würde. Mit eiserner Disziplin erarbeitete er sich innerhalb kürzester Zeit eine gewisse Reputation innerhalb des Trupps, stieg schnell in höhere Dienstränge auf und so war er bereits mit Anfang 30 als Unteroffizier zahlreichen Kadetten gegenüber weisungsbefugt. Wer mit ihm zu tun hatte, beschrieb ihn stets als geborenen Soldaten. Chanal war durchtrainiert, streng und furchtlos. Zu seinen Hobbys zählten unter anderem Extremsportarten wie Skydiving. Den Tag begann er stets mit einem strammen 15-Kilometer-Lauf. Doch im Jahre 1977 bekam die steile Karriere des Mustersoldaten einen Knacks. Kadetten warfen ihm sexuelle Übergriffe und einhergehenden Machtmissbrauch vor. Und obwohl Beweise für die Anschuldigungen fehlten, entschied man, Pierre Chanal in eine andere Kaserne zu verlegen. In Mormelon, einer kleinen Gemeinde im Nordosten Frankreichs, gelang es Chanal, seinen Erfolgskurs fortzusetzen, und schon bald dürfte er sich auch hier Offizier nennen. Die Tatsache, dass er sich zu einem freiwilligen Einsatz im vom Bürgerkrieg gebeutelten Libanon meldete, brachte ihm nicht nur zusätzlichen Respekt, sondern auch eine Auszeichnung der Vereinten Nationen ein. Pierre Chanal galt als Vorbild für viele junge Kadetten. An Halloween 1982 machte man schließlich eine wahrhaft gruselige Entdeckung. In einer flachen Grube unweit einer Landstraße im französischen Melly-le-Camp stieß man auf den stark verwesten Leichnam eines jungen Mannes. Er trug keinerlei Ausweisdokumente bei sich, die Ermittler standen vor einem Rätsel. Anhand von Insekten, welche sich im Laufe der Zeit am toten Fleisch laben, lassen sich jedoch häufig trotz vorangeschrittenem Verfall noch Angaben zu Todesursache und grobem Todeszeitpunkt machen. Hierbei spielen unter anderem die verschiedenen Larvenstadien eine Rolle, der Fachbegriff hierfür lautet forensische Entomologie. In diesem Fall war vor allem der Schädel von Insekten befallen, was auf einen extremen Blutstau im Moment des Todes hindeutete. Der junge Mann war offenbar etwa einen Monat zuvor erwürgt oder erdrosselt und anschließend hier abgelegt worden. Bei dem Toten handelte es sich um den 20-jährigen Kadetten Olivier Donner. Er war ein halbes Jahr zuvor in das 4. Regiment der Militärbasis Mormelon, rund 70 Kilometer nördlich seines Fundortes, eingetreten. Jedoch war er Anfang des Monats nicht aus einem Kurzurlaub zurückgekehrt und anstatt Nachforschungen über seinen Verbleib anzustellen, hatte das Militär seine Eltern bloß schriftlich darüber informiert, dass ihr Sohn desertiert sei. Jegliche Nachfragen seitens der Angehörigen hatte man abgeblockt. Knapp 3 Jahre später, Ende August 85, verschwand ein weiterer Mann in der Gegend. Der ebenfalls 20-jährige Patrice Denis war per Anhalter auf dem Weg zu eben jener Militärbasis Mormelon, um dort einem Vortrag über Raketentechnik beizuwohnen, kam dort jedoch nie an. Im Gegensatz zu Olivier war Patrice jedoch Zivilist und so bekam der Fall kurz nach dessen Verschwinden mediale Aufmerksamkeit. Im Zuge der Ermittlungen wurden gut 2000 Menschen aus der Gegend befragt, darunter auch Anhalter und die gesamte Militärbasis. Doch auch wenn man im Fall von Patrice Denis keine neuen Erkenntnisse gewinnen konnte, so stellte sich vor Ort heraus, dass Olivier Donner nicht der einzige Kadett war, welcher aus Mormelon verschwunden war. Tatsächlich waren seit 1980, also in den letzten 5 Jahren, bereits 4 weitere junge Männer nicht zum Dienst erschienen und ohne jegliche Nachforschungen seitens der Truppe als Deserteure abgestempelt worden. Jedoch war bisher nur eine Leiche aufgetaucht und das französische Militär weigerte sich konsequent, den Angehörigen der Vermissten gegenüber Angaben zu machen. Die Eltern von Patrice Denis setzten jedoch alles in Bewegung, um klare Antworten zu bekommen. Schließlich hat ihr Sohn nicht gedient. Desertation schied als Erklärung für sein Verschwinden also aus. Sie durchkämmten gemeinsam mit Freunden und anderen Freiwilligen das Unterholz örtlicher Wälder und baten sogar diverse Minister in Briefen darum, die Suche nach ihrem Sohn voranzutreiben. Doch ohne Erfolg. 6 junge Männer, um die 20 Jahre jung, waren nun wie vom Erdboden verschluckt. Alle hatte man zuletzt an einem Donnerstag oder Freitagabend an der Nationalstraße 77 oder 44 gesehen, von wo aus sie per Anhalter weiterreisen wollten. Obwohl man bisher nur einen von ihnen aufgefunden, dieser aber offenbar Opfer eines Gewaltdeliktes geworden war, wurden Theorien über einen potenziellen Serienmörder laut. Sowohl innerhalb der Truppe als auch in den Gemeinden bekam jene Gegend zwischen Reims, Marly-le-Camp und Mormelon den Spitznamen Dreieck des Todes. Unterdessen versuchten die französischen Beamten, dem Mörder von Olivier Donner auf die Spur zu kommen. Man kontaktierte die US-amerikanische Sicherheitsbehörde FBI, schließlich hatten die Vereinigten Staaten bereits einige Erfahrungen mit Verbrechen dieser Art. Falls ihr die Folgen über Edmund Kemper noch nicht gehört habt, dort gehe ich zum Ende hin auf das sogenannte Profiling ein, welches auch hier zum Einsatz kam. Gemeinsam mit internationalen Experten porträtierte man den potenziellen Serienmörder. Demnach handelte es sich vermutlich um einen homosexuellen Mann mittleren Alters, welcher, wie 5 der bisher 6 Vermissten, ebenfalls im Militär diente. Getrieben von Frustration und Fantasien suche er sich seine Opfer gezielt in direkter Umgebung, schließlich hatte er innerhalb der Militärbasis leichten Zugang zu ihnen und ohne Ende Auswahl. Am 4. Mai 1987 erhielt die ermittelnde Polizeidienststelle in Reims einen Anruf aus der Militärbasis Mormelon. Der 19-jährige Wehrpflichtige Patrick Gash hatte einst seinen Diensturlaub angetreten, seitdem aber niemand mehr etwas von ihm gehört. Auch das Verschwinden des inzwischen 7. Mannes brachte keine neuen Erkenntnisse, auch Patrick war zu Fuß unterwegs gewesen, sein Ziel war der nächste Bahnhof. Doch dann ein Lichtblick. Nur wenige Tage später sorgte eine internationale Meldung für Erleichterung. In der Schweiz war der Polizei ein mutmaßlicher Serienmörder ins Netz gegangen. Michel Perry hatte nachweislich mehrere junge Männer gefoltert und ermordet, einen von ihnen in Südfrankreich. Die benachbarten Kollegen wurden eingeladen, beim Verhör dabei zu sein, und selbstverständlich packten diese unverzüglich ihre Koffer. Jedoch zog sich das Prozedere hin, und noch während Michel Perry in Bern von den Ermittlern in die Mangel genommen wurde, machte man im französischen Dreieck des Todes eine weitere verstörende Entdeckung. Wenige Meter neben einer Landstraße, unweit der Autobahn A26, stieß ein Spaziergänger am 8. August 1987 auf die Leiche eines jungen Mannes. Sie war dürftig mit Erde bedeckt worden, sodass sie, den sommerlichen Temperaturen zum Trotz, noch verhältnismäßig frisch zu sein schien. Die örtliche Polizei vermutete zunächst einen missglückten Raub und führte unmittelbar Razzien in den Wohnungen bekannter Gangmitglieder durch. Ernüchtert musste man feststellen, dass man ihnen, von Diebstahl und Hehlerei einmal abgesehen, nichts vorwerfen konnte. Sie schieden als Verantwortliche aus. Eine Obduktion ergab schließlich, dass der Leichnam rund eine Woche zuvor in der Natur entsorgt worden war. Zwar wies er keinerlei Abwehrverletzungen auf, kleine Blutergüsse an den Hand- und Fußgelenken sowie Strangulationsmerkmale am Hals ließen jedoch nur einen Schluss zu. Der junge Mann war gefesselt und anschließend ermordet worden. Die Telefonnummer auf einer Businesscard, welche in der Nähe des Körpers gefunden worden war, half schließlich bei der Identifizierung des Toten. Sie gehörte zu einem Unternehmen in Irland, welches in der Tat einen ihrer Angestellten vermisste. Ein Zahnvergleich brachte Gewissheit, es handelte sich um den 19-jährigen Trevor O'Keefe. Gemeinsam mit Freunden war er durch die schönsten Gegenden Frankreichs gereist, hatte sich am 3. August jedoch von der Gruppe getrennt und wollte alleine weiter nach Calais am Ärmelkanal. Per Anhalter. 5 Jahre waren vergangen, seit man Olivier Donners stark verwesten Leichnam, lediglich 130 Kilometer von Trevor O'Keefe entfernt, gefunden hatte. 5 Jahre, in welchen mehrere junge Kadetten aus der nahegelegenen Militärbasis Mormelone spurlos verschwunden und angeblich desertiert waren. Eine Spezialeinheit der französischen Gendarmerie wurde damit beauftragt, endgültig zu klären, ob die Vermissten und Mordfälle miteinander verknüpft waren. Dies sollte sich jedoch als äußerst schwierig herausstellen. Zwar fand man Trevors Rucksack am 9. August in der Nähe eines Badesees, doch während die forensische DNA-Analyse in den USA zu diesem Zeitpunkt bereits nahezu flächendeckend eingesetzt wurde, so war man in Europa Ende der 80er Jahre noch lange nicht so weit. Zudem schied der Schweizer Serienmörder Michel Perry letztendlich als Verdächtiger aus. Zwar passte der Opfertypus, jedoch hatte er zum einen ein wasserfestes Alibi für Trevor O'Keefes groben Todeszeitpunkt, zum anderen wich sein Modus operandi zu stark ab. Während Olivier und Trevor erdrosselt worden waren, pflegte Perry seine Opfer stets zu foltern und anschließend zu verbrennen. Die Ermittlungen standen nahezu still. Am frühen Abend des 8. August 1988 erregte im sogenannten Dreieck des Todes ein verdächtiges Fahrzeug die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Der hellgrüne VW T2 Minibus stand abseits der Landstraße, unweit einer umstrittenen Großbaustelle. In der Annahme, Aktivisten wollten eventuell die Bauarbeiten stören, entschied man, sich das Fahrzeug einmal genauer anzuschauen. Von außen war nicht viel zu sehen, Gardinen versperrten den Blick ins Fahrzeuginnere. Nachdem ein Beamter fordernd an die Tür des Bullis geklopft hatte, öffnete sich die Tür ein Spalt und ein Mann mittleren Alters streckte seinen Kopf heraus. Er war nur leicht bekleidet, Schweiß perlte ihm von der hohen Stirn. Als man ihn nach seinen Dokumenten fragte, händigte er diese ohne zu zögern aus und verwies unmittelbar auf die Tatsache, dass ein ranghohes Mitglied des französischen Militärs vor ihnen stünde. Während Pierre Chanal sich mit einem Beamten über den Dienst unterhielt, riskierte dessen Kollege einen Blick vorbei an dem durchtrainierten Mann, hinein in den Van. Unter einer Decke im hinteren Bereich ragte ein Kopf hervor. Die Person schien verzweifelt auf sich aufmerksam machen zu wollen. Unverzüglich konfrontierte man Chanal mit der Entdeckung, dieser verwies jedoch darauf, dass er mit dem jungen Mann bloß einvernehmlichen Sex gehabt habe und dies doch bitte nicht an die große Glocke gehängt werden solle. Schließlich sei er ja ein ranghohes Mitglied des Militärs und im Dienste seien sie doch alle Brüder. Was der verängstigte Passagier jedoch unter Tränen berichtete, nachdem man ihn aus dem Wagen befreit hatte, warf ein äußerst düsteres Licht auf die Situation. Der Ungar Balazs Falvey sei per Anhalter unterwegs durch Frankreich und Chanal habe ihn in seinem Wagen übermannt, gefesselt und mehrfach vergewaltigt. Nicht nur habe er sich dabei gefilmt, er habe Falvey währenddessen auch immer wieder gesagt, dass er ihn umbringen werde. Auf der Wache befragte man den 42-jährigen Pierre Chanal zunächst 3 Stunden lang. Er wirkte selbstbewusst, aber äußerst defensiv. Sollte der Stresspegel steigen, begann sein Gesicht willkürlich zu zucken. Die Sichtung der Videoaufnahmen, welche Pierre während der Vergewaltigung angefertigt hatte, radierten selbst den letzten Zweifel aus. Ihnen war an diesem Tage ein Krimineller ins Netz gegangen. Doch war er auch ein Mörder? Was verbarg dieser Mann? 2 Tage lang durchforsteten Forensiker den VW-Bus des Verdächtigen, welcher stets anwesend war und unmittelbar mit den Funden konfrontiert wurde. Darunter Seile, Ketten, eine künstliche Vagina und eine verdreckte Schaufel. Offenbar hatte Chanal zeitweise in seinem Van gewohnt, die Schaumstoffmatratze war mit Haaren und getrocknetem Ejakulat bedeckt. Auch Chanals Wohnung wurde gründlich durchsucht. Sie war minimalistisch, kalt, nahezu steril eingerichtet. Man trug unter anderem weiteres Sexspielzeug und über 3 Dutzend Männerunterhosen zusammen. Verschiedenste Größen, einige zweifellos zu klein für den durchtrainierten Soldaten. Dieser stellte seine Kooperation mit den Ermittlern nun mehr und mehr ein. Es war offensichtlich, dass sie versuchten, ihn der Morde an Olivier Donner und Trevor O'Keefe zu überführen. 1 halbes Jahr lang behielt man ihn in Haft, während man sich auf eine finale Befragung vorbereitete. Über 600 Fragen sollten Pierre in Widersprüche verstricken und aus der Reserve locken. Am 17. März 1989 war es dann soweit. Den Beamten saß ein zunächst kalt wirkender Mann gegenüber, ein Gesicht wie aus Marmor. Doch je mehr man ihn mit Fragen in die Ecke drängte, desto schwerer fiel es ihm, seine Emotionen zu verbergen. Die Ticks im Gesicht wurden stärker, er schniefte fast ununterbrochen mit der Nase, und schließlich wurde er so wütend, dass er seinen Kopf wiederholt auf den Tisch schlug und sich sogar auf den Fußboden warf, wo er nur von mehreren Beamten gebändigt werden konnte. Als man Chanal schließlich erklärte, dass es psychische Erkrankungen gäbe, welche ihn unter Umständen haben Dinge tun lassen, die er vielleicht gar nicht wollte, beruhigte er sich letztendlich, wurde nachdenklich und schwieg von nun an. Ende Oktober 1990 begann der Prozess gegen Pierre Chanal. Man wollte ihn zunächst für die Entführung und Vergewaltigung des Ungarn Balázs Falvey inhaftieren und anschließend in Ruhe weiter bezüglich der Morde ermitteln. Das selbstgedrehte Video in Kombination mit Falveys Aussage bewirkte eine Verurteilung, 10 Jahre Haft für Pierre Chanal. Zeit genug, um ihn der Morde zu überführen, sollte man meinen. Doch bereits 5 Jahre später, am 19. Juni 1995, verließ Chanal als freier Mann die Justizvollzugsanstalt. Zu seinem eigenen Schutz war er in Isolationshaft untergebracht worden, wo er den Tag mit Fernsehen, Lesen und Sport verbracht hatte. In keinster Weise war er negativ auffällig geworden und so entschied ein Gericht, seine Haftstrafe nach nur 5 Jahren auf Bewährung auszusetzen. Das Schlimmste daran war, dass die Polizei es in dieser Zeit nicht geschafft hatte, Beweise zusammenzutragen, welche eine Anklage wegen Mordes hätten stützen können. Viele Rechtsfragen innerhalb der Ermittlungen und ein langsamer Justizapparat lähmten den Fortschritt. Es gab derzeit noch immer zu wenige staatlich geführte Labore, welche die in Chanals Van sichergestellten Proben hätten analysieren können. Die Öffentlichkeit, allen voran die Angehörigen der vermissten und getöteten jungen Männer, waren außer sich. Den Behörden waren die Hände gebunden, ihnen blieb nichts anderes übrig, als den potenziellen 8-fach Mörder zu überwachen. Die Öffentlichkeit hingegen hatte ihn bereits verurteilt, und so tauchte Pierre Chanal bei einer seiner Schwestern unter. Er rief sogar einst in einer Radiosendung an und behauptete, man habe sich gegen ihn verschworen, er sei unschuldig und würde es jemals zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen, so sähe er sich von der Justiz zum Selbstmord getrieben. Unterdessen zeigte die Empörung der Bevölkerung Wirkung. Ein privates Labor erklärte sich bereit, die sichergestellten Proben aus Chanals Minibus zu analysieren. Allein auf der siffigen Schaumstoffmatratze waren beinahe 500 Haare gefunden worden. Sie stammten allesamt von insgesamt 4 Personen. 2 ließen sich, logisch, Pierre Chanal selbst und dem Ungarn Balázs Falvey zuordnen. Die anderen beiden Männer hießen Patrick Gash und Patrice Denis, noch immer spurlos verschwunden. Ihre DNA im Volkswagen erhärtete den Verdacht gegen Pierre, und schließlich fehlte den Beamten nur noch ein kleines Puzzlestück, um ihn endlich erneut vor Gericht bringen zu können. Auch die verschmutzte Schaufel wurde nun penibel untersucht und das Erdreich, welches noch immer an ihr haftete, stammte zweifellos aus derselben Gegend, in welcher man inzwischen 16 Jahre zuvor Trevor O'Keefes Grab ausgehoben hatte. Experten des FBI bestätigten den französischen Behörden, dass all dies darauf hindeutete, dass Pierre Chanal nicht nur Entführer und Vergewaltiger, sondern auch Serienmörder war. Man hatte nun ausreichend Indizien beisammen und am 14. Oktober 2003 konnte der Prozess endlich beginnen, allerdings ohne den Angeklagten. Dieser hatte Anfang des Jahres erst einen Suizidversuch überlebt und befand sich nun in einem örtlichen Krankenhaus. Ein dreimonatiger Hungerstreik hatte ihm die letzte Kraft geraubt, noch immer wehrte sich Pierre Chanal gegen das, was ihm bevorstand. Alle waren sich sicher, er selbst sicherlich auch, dass er das Gefängnis dieses Mal nicht wieder verlassen würde. Am nächsten Morgen sorgte eine Meldung für Aufsehen. Der potenzielle Serienmörder hatte sich vergangene Nacht mit einer Einwegrasierklinge die linke Oberschenkelarterie durchtrennt und war, trotz Dauerüberwachung, unbemerkt in seinem Krankenbett verblutet. Es konnte nie geklärt werden, ob der abgemagerte 56-Jährige die Klinge selbst hineingeschmuggelt oder ob man sie ihm nicht doch kurz vor seinem Suizid zugeschoben hat. Eins ist jedoch sicher, den Hinterbliebenen der Opfer hat Pierre Chanal damit auch die letzte Hoffnung auf Aufklärung und Gewissheit genommen. Das war die 19. Folge Tod und Sünde, ein abruptes Ende. Bis heute konnten keine neuen Leichen im französischen Dreieck des Todes gefunden werden. Es blieb bei den Körpern von Olivier Donner und Trevor O'Keefe. Allerdings verschwanden seit Chanals Tod auch keine jungen Männer mehr in der Gegend und es sind auch keine mehr aus Mormelon desertiert. Allerdings ließ eine andere Militärbasis im Osten Frankreichs ein Jahr später bekannt werden, dass auch bei ihnen Ende der 70er zwei Kadetten nicht zum Dienst erschienen und auch nie wieder aufgetaucht seien. Am Ende muss man leider trotz aller Indizien sagen, dass Pierre Chanal aufgrund einer fehlenden Verurteilung nur als potenzieller Serienmörder betitelt werden kann. Die 36.000 Euro Schmerzensgeld, welche die Familien 2005 vom Militär erhielten, hinterließen sicher nichts als einen bitteren Nachgeschmack. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, dort lade ich Bilder und Zusatzinfos hoch. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Wir hören uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.